Guten Morgen miteinander. Es ist immer schön, wenn man mit einem leeren Blatt anfangen kann. Heute fange ich mal mit dem Hauptgedanken an. Der Hauptgedanke zur Predigt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das hat der Johannes der Täufer gesagt. Wo Jesus dann gekommen ist, bevor er getauft hat, hat er seinen Jüngern gesagt, der jetzt kommt, der muss wachsen. Ich aber muss abnehmen. Und das wäre auch gut, wenn wir das ein bisschen als Leitmotiv könnten über unser Leben stellen. Jesus in mir, der Geist Gottes, der muss können wachsen, Platz einnehmen und ich muss abnehmen. Das ist nicht immer ganz so einfach. Wir haben heute schon etwas davon gehört, das ist auch noch nicht der Titel. Anthropologie, die Lehre vom Mensch. Daniel hat die grossen Fragen schon gestellt. Woher kommen wir? Wer sind wir? Wohin gehen wir? Die Lehre über den Mensch. Als ich ins Seminar gegangen bin, das ist jetzt 50 Jahre her, haben wir in der Psychologiestunde ein Buch lesen von Alexander S. Neil über sein Experiment in Summerhill. Und das Buch heisst «Die antiautoritäre Erziehung». Wird dem Autor nicht ganz gerecht. Er redet von einer selbstbestimmenden Beziehung. Also die Kinder sollen sich selber erziehen. Wenn der Mensch von Natur aus gut ist, was die Welt behauptet, braucht er dann Erziehung? Sicher nicht. Ihr könnt ihn nur verkeiben, auf Berndeutsch gesagt, oder? Wenn der Mensch von Natur aus gut ist, dann muss man ihn nicht erziehen, dann kann man ihn nur Lätz machen. Der kommt von selber gut. Es bleiben allerdings ein paar Fragen. Wieso gibt es aus nur guten Menschen eine schlechte Gesellschaft? Weil man hat gesagt, das, was der Mensch schlecht macht, ist letztendlich Gesellschaft. Die verdirbt ihn, oder? Man hat verschiedene Gründe dazu genannt. Eins Lustiges, das Rattenexperiment. Wenn wir aus dieser Kapelle einen Stall miechen und würden zwei Pärchen Ratten rein tun, dann hätten die den Frieden, solange sie genug zu fressen haben. Aber Ratten vermehren sich sehr schnell. Und wenn es dann zu viel sind, dann gibt es Kampf. Dann wird gekämpft um das Futter, um die Weibli, um das Territorium, um die Hierarchie. Dann wird nur noch gebissen und gekrabbelt und gehauen, oder? Aha, ich habe gestaunt. Heute Morgen sind wir relativ eng in der Kapelle. Niemand hat gebissen und gekrabbelt. Gratulieren. Irgendwo seid ihr doch ein bisschen gut geworden. He? Einen anderen Ansatz. Man müsste die Religionen abschaffen. Die machen die Menschen schlecht. Geht einem Menschen nur eine ganz starke Glaubensüberzeugung, dann schlägt er allen ringsum den Grind ein, weil er das gleiche Glauben wie er. Schaut nur die Glaubenskriege, die es gegeben hat. Fast jeder Krieg war vom Glauben her irgendwo begründet. Leider ist das wahr. Und leider hat es viel Wahres an dem. Aber von Religionen, ja. Das Evangelium ist etwas ganz anderes, wo uns sagt, wir sollen Gott lieben, den Nächsten lieben, höher achten als uns selber, sogar unsere Finden lieben. Das wäre schon etwas anderes. Wie ist es denn, wenn der Mensch nicht gut ist, wie wir es behaupten, wir Gläubige? Wir sagen ja, der Mensch ist bodenbös verdorben. Muss man ihn jetzt erziehen? Ja klar muss man ihn erziehen. Und jetzt kommen wir Probleme über, oder? Also gut, man tut erziehen. Was kommt in seinen Sinn? Strafe und Zucht. Oh, jetzt wird es hecklig. Geht auch nicht so eine lustige Predigt heute. Was kommt euch in den Sinn mit Strafe und Zucht? Es sind nicht so anmächelige Wörter mit Züchtigung, Zuchtmeister, Zuchthaus, Zuchtrute und was man sonst noch so sagen könnte. Oder dann mit Strafe, oder? Massregeln, vergelten, bestrafen, ahnden, aufbrummen. Und dummerweise könnte man das noch biblisch belegen. Wen der Herr liebt, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, an dem er Wohlgefallen hat. Nach meiner Meinung hat man diesen Vers sehr oft im falschen Moment zitiert. Man hat ihn auch oft letzt interpretiert. Wahrscheinlich dann, wenn wir als gläubige Eltern in der Erziehung überfordert waren und Körperstrafe angewendet haben, haben wir uns so entschuldigt. Ich höre in der Seelsorge mehr wieder einmal von Leuten, wo mir sagen, wisst ihr, als kleines Mädchen hatte ich schöne, lange Zöpfe. Und dort haben meine Mutter und Vater immer dran herumgeschrissen. Und mir gesagt, wenn der Herr lieb hat, dann züchtigt er. Und ich hatte so eine gottesfürchtige Mutter, die ist jeden Sonntag in die Kirche gesprungen. Und durch die Woche hat sie mich gerne an den Zöpfe geschrissen. Da habe ich mir geschworen, eine gottesfürchtige Frau wird ich nie. Begreife ich. Das ist letzt zitiert. Wie wär's jetzt verstehen? Was ist Züchtigung im biblischen Sinn? Über Strafe will ich schon gar nicht reden. Gott straft uns nicht mehr. Die Strafe uns zum Frieden lag auf Jesus und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Gott straft uns nicht mehr. Er züchtigt uns noch. Was ist Züchtigung? Im biblischen Sinn habe ich angefangen, einen Titel zu suchen. Gottes Züchtigung, Gottes Gnade. Ist nicht so gut. Nehmen wir einen anderen. Zucht ist Gnade. Und ich denke, das ist noch schlechter. Das könnte man nehmen. Gottes Züchtigung als Gnadenerweisung. Und dort bin ich da bleiben hängen, obwohl ich immer noch nicht überzeugt bin, es sei ein guter Titel. Aber etwas merken wir, oder? Ich will Züchtigung und Gnade miteinander in Verbindung setzen. Das scheint sich zu widersprechen. Mindestens auf den ersten Blick. Aber einer der Hauptversen dazu, der mich sehr bewegt, macht das. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht. Hast du das schon überlegt? Dass wenn Gott dich züchtigt oder wenn du das Gefühl hast, jetzt züchtigt er mich, dass er das aus Gnade macht. Sein Motiv ist Gnade. Er will etwas mit dieser Zucht. Was er will, steht da auch. Super, wird begründet. Damit. Wieso denn? Damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und Gottes Leben in der jetzigen Weltzeit. Wenn Gott uns in Zucht nimmt, will er, dass wir erkennen, dass das, was die Welt bietet, nicht wirklich befriedigt und am Schluss noch einen Scherbenhaufen hinterlässt. Das sollten wir erkennen, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Darf ich ein lustiges Beispiel machen? Es gibt gerade so eine weltliche Begierde im Moment gerade von den Franzosen an die Schweiz. Die wollen doch die UBS mit 5 Milliarden Euro büssen. Irgendwie so etwas habe ich gelesen. Und ich habe auch gelesen, dass sie völlig ungerechtfertigt, weil sie da auf einen Zeitraum von 2004 bis 2012 abstellen. Und dann wäre es eigentlich nach den Regeln von damals gewesen, nach den heutigen einfach nicht mehr ganz. Und jetzt hat der Macron seine Beliebigkeit in Frankreich, Beliebigkeitswerten im Keller. Und die Staatskasse ist mehr als leer. Also probiert man etwas zu machen, wo die Beliebigkeit wieder ein bisschen raufkommt und ein bisschen etwas in die Kasse fließt. Und bei den Schweizer hat es noch Geld, also geht man es dort holen. Weltliche Begierden. Gottlos. Es ist verlogen. Es ist wirklich verlogen. Wahrscheinlich nicht alles ganz sauber gewesen. Aber die Anklageschrift der Franzosen sei so aufdünn. Mit dem kommen sie also nicht durch, scheint's. Haben wir gesehen, jetzt, was weiterläuft. Oder jetzt wird einfach gestürmt, monatelang. Wir sollen aber nicht nach unseren Begierden andere behandeln. Wir sollen besonnen, gerecht, gottesfürchtig leben. Jetzt, in dieser Weltzeit. Die Bibel sagt uns sogar, denn ihr sollt so gesinnt sein wie Jesus Christus, steht das, 2,5. Und im Vers vorher, Philipper 2,4, steht, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Das hat Jesus gemacht. So wären wir gesinnt wie er, wenn wir für die anderen schauen und nicht zuerst für uns. Ich habe gefunden, das ist ein sensationell guter Vers. Denn die Gnade Gottes ist erschienen. Der Johannes sagt in seinem Evangelium, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Gnade ist erschienen. Und die ist heilbringend. Wenn die Gott züchtigt, ist es heilbringend. Es wäre für alle Menschen gut. Seht, Gnade nimmt uns in Zucht, damit wir merken, was hohl und leer ist und was eigentlich gut wäre. Nur merken wir das nicht immer, gerade von Anfang an so. Es gibt noch einen alttestamentlichen Vers. Dieses aber will ich meinem Herzen vorhalten, darum will ich Hoffnung fassen. Gnadenbeweise des Herrn sind, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Das ist uns vielleicht nicht ganz so geläufig, vielleicht schon. Es ist reine Gnade, dass Gott uns nicht völlig aufgerieben hat. Ja, schon manchmal gesagt, ich staune darüber, dass Gott den Planet Erde nicht schon längstens wie einen heissen Herdöpfel hat gefallen und gesagt, ja, der dreht doch weiter um die Sonne, solange du willst. Aber mit diesen Leuten habe ich jetzt Schluss, jetzt mache ich mir etwas Neues. Das hätte er können. Gott hat etwas Neues gemacht. In Jesus Christus werden wir neue Kreaturen. Er will, dass die Heiligung fortschreitet. Dass wir Gott ähnlicher werden, im Bild näher kommen. Das will er schon. Wir haben manchmal Mühe auf diesem Weg, ja? Aber das ist der Weg. Hast du gestern etwas verbockt? Dann kann er heute sagen, wirst nicht aufgerieben. Denn Gottes Barmherzigkeit ist noch nie am Ende. Sie ist jeden Morgen neu. Und seine Treue ist gross. Darfst du weiter auf ihn zählen, auch wenn du gestern etwas vermurkset hast. Das ist doch gross, oder? Wir dürfen auf ihn hoffen. Er will uns nicht aufreiben, er will uns retten. Oder der hier, den habe ich auch sehr gern. Denn jene, das heisst unsere Väter, also jetzt mal sorry für alle Väter, die da Väter sind, aber ich sage es jetzt gleich, und zwar darf ich das ganz freimütig machen, weil ich auch Vater. Und ich habe die gleichen Fehler auch gemacht. Ich nehme an, ich habe nicht sehr viel mehr gemacht als dir als Vater. Und ich habe das Gefühl, dass dir als Vater nicht sehr viel weniger als ich Fehler gemacht habe. Ich habe mich bei jedem von meinen Kindern persönlich entschuldigt, persönlich um Vergebung gebeten. Einmal in einem ganz persönlichen Gespräch, das zweite unter vier Augen, für die Fehler, die ich in der Erziehung gemacht habe. Weil wie wir erziehen? So wie es uns richtig erscheint. Schau's. Ja, was erscheint dir richtig? Ist nicht unbedingt das, was dem Kind auch richtig erscheint, oder? Ja, so wie es ihnen richtig erscheint. Da muss ich schon schmunzeln. Das ist auf einmal, wie soll ich dem sagen, kulturell sehr stark gefärbt. So wie wir Schweizer erziehen, die Inder nicht erziehen, die Iraker auch nicht, die Amerikaner auch nicht. Wir müssen gar nicht so weit. Italien, Schweden, die erziehen anders. So wie es richtig erscheint. Vor 150 Jahren hat man völlig anders erzogen als jetzt. Und wenn du in einer steinreichen Familie bist, aufgewachsen bist, anders erzogen worden, wie der eine, der immer eng und knapp war. Das färbt ab. Zwangsläufig. Also, wir haben so erzogen, wie es ihnen richtig erscheint. Okay, ein Beispiel. Als ich ein kleiner Bub war, als ich mal in die Schule ist über dem Küchentisch die Küchenzeit gehangen, die Küchenuhr, oder? Aber neben der Küchenuhr ist eben dummerweise auch noch etwas gehangen. Dort so ab dem 6. Dezember bis Ende Februar, März ist auch die Rute gehangen. Früher hat der Sammy Klaus auch noch eine Rute gebracht. Ich weiss nicht, ob er heute das noch dürft oder ob er wegen Kindesmisshandlung gerade eingebuchtet wird. Und dann ist die Rute dort gehangen. Und um 12:30 am Mittag, wenn der Vater daheim gegessen hat, hat es ruhig werden. Weil dann hat damals Radio Beromünster Nachrichten gesendet. Oder? Und das war für den Vater einfach enorm wichtig. Nachrichten am 12:30 von Radio Beromünster. Er hat alles schweigen. In der Regel, wenn wir nicht geschwiegen haben als Kind, hat der Blick zur Route gelenkt, dann war er ruhig. Weil das erste Mal hat eben der Blick nicht gelenkt, aber er hat auch die Route gelenkt, die daheim wusste. Eins machen die Menschen immer wie bessere Erfindungen. Es hat hier nebst der Route dummerweise auch noch Teppichklopfer gegeben. Und ich kann mich sehr gut daran besinnen, dass auch der Teppichklopfer eine dumme Entwicklung hat gemacht. Auf einmal hat es Plastikteppichklopfer gegeben. Ich glaube, mit dem habe ich nur einmal bekommen. Nachher hast du gewusst, was geschlagen hat. dann hat er recht gepfitzt. Wenn ich jetzt das so erzähle, dann hat er vielleicht das Gefühl, was hat auch der für einen Vater gehabt. Wenn ich heute an meinen Vater denke, ich hatte einen gerechten Vater gehabt. Ich hatte einen lieben Vater gehabt. Ich nehme den noch einmal, keinen anderen. Ja, nicht. Wir hatten eine schöne Familie gehabt. Und dass der mir 4-5 Mal das Hütchen versohlt hat, hat er völlig recht gehabt, ich habe es gebraucht. Und dann habe ich es begriffen. Da hat man Anstand gehabt. Ich habe mal eine Frage. Wieso soll ein Kind am Tisch nicht schweigen, wenn der Vater Nachrichten hören will? Darf der das nicht? Klar darf er das. Und die Kinder sollen lernen schweigen, zwischen sich. Sorry, ist meine Meinung. Dürfen den anderen haben, aber ich sehe es jetzt mal so. Nicht sehr lang nach den Nachrichten hat er abgestellt. Da hat man wieder geredet zusammen und gelacht zusammen und schön gehabt. Ist doch kein Problem. Es war ja seine Wohnung, er hat das Essen gezahlt, der Radio hat auch er gezahlt, darf er doch hören. Hey, nochmal. Wo ist das Problem, oder? Ich hatte das Gefühl, ja, es war zu unserem Besten, er hat es gut gemeint und wir haben etwas gelernt und sind anständig geworden. Ich habe nicht das Gefühl, ich sei jetzt wegen dem irgendwie ein verkorkster, vermöbelter Giel, der gar nichts mehr drauf zu machen und zu sagen. Das hat mich in diesem Sinne eigentlich nicht geschwächt, deucht es mir. Aber Gott, er macht es zu unserem Besten. Weil er kennt deine Gang, deine Biografie. Er weiss, wo du durch bist im Leben. Was schon mitgemacht hast. Was dich schon geprägt hat. Er weiss, wo jetzt dran bist. Und vor allem weiss er, wo morgen noch in den nächsten Jahren dran bist. Das wissen wir nicht. Aber er kann uns auf das zubereiten. Und er will, dass wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Steht da. Und jetzt kommt noch ein guter Zusatz. Alle Züchtigung aber, also die von Gott und die von den Vätern, scheint uns im Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt es ja eine Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Ja, wir haben gelernt, in der Familie gerecht miteinander umzugehen. Ja, haben wir schön gehabt, ist gut gewesen. Und das, was Gott mit uns macht, schenkt eine Frucht von der Gerechtigkeit. Dass wir besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben. Merke den Zusammenhang von diesen Versen. Das ist wunderschön. Gott hat ein Ziel, wenn er das macht. Er will, dass er in uns wachsen kann und dass wir abnehmen. Unseren eigenen Willen, dass wir immer wie mehr lernen, den ihm zu unterstellen. Da kämpfen wir ein Leben lang. Aber es kann besser werden. Ich würde gerne von meinem Freund im Alten Testament reden, vom Jakob, ja. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte. Die sagen Pniel, die sagen Penuel, steht auf der Karte. Ich sage Peniel. Das Wort heisst Angesicht Gottes. Der Jakob war überzeugt, dass er dort Gott von Angesicht zu Angesicht hat gesehen. Es ist passiert nach seinen 20 Jahren in der Fremde. 14 Jahre hat er für seine zwei Frauen gedient und nachher noch 6 Jahre, um sich zu bereichern, beim Laban, bei seinem Schwiegervater, in Padan Aram. Padan Aram ist da nicht mehr auf der Karte, das wäre zu weit oben raus im Norden. Aber ihr seht ganz rechts auf der Karte so eine grüne Linie, die wieder reinkommt. Dort ist der Jakob zurückgekommen, kommt nach Mahanaim, der seinem Engel begegnet, und nachher nach Peniel, am Jabbok. Der Jabbok ist ein Seitenfluss vom Jordan. Und dann hat er sein ganzes Hab und Gut über den Jabbok da und ist noch einmal zurück. Und jetzt ist es passiert. Wir lesen das. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, so dass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde über dem Ringen. Und der Mann sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach: Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragte er ihn: Wie ist dein Name? Er antwortete: Jakob. Da sprach er: Dein Name soll nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob aber bat und sprach, lass mich doch deinen Namen wissen. Er aber sprach, was fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob aber nannte den Ort Peniel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Peniel vorüberzog und er hinkte wegen seiner Hüfte. Vergebt mir, wenn ich das einfach so in den Titel schreibe. Da. Mir dünkt, der Jakob vor dem Kampf in Peniel war ein sehr fleischlicher Mann. Der hat alles aus eigener Kraft probiert zu machen. Sein Name hat das schon ein bisschen angedeutet, oder? Er heisst Fersenhalter, Überlister, das ist nicht unbedingt ein schöner Name. Er hat das Erstgeburtsrecht, sich überlistet erschlichen. Er hat den Segen vom Isaac erlogen. Und dann hat er müssen um sein Leben fürchten und flüchten nach Padan Aram. Dort hat er Probleme bekommen mit dem Schwiegervater, der ihm die letzte Frau zuerst hat gegeben. Und nachher noch die andere, wenn er ihm noch einmal so lange dient, wie er ihm eigentlich gesagt hat für die eine, hat er doppelt so lange dort müssen arbeiten. Er hat Nöte und Probleme gehabt und Kämpfe in seiner eigenen Familie. Und Jakob, sein Leben war ein sagenhafter Kampf gewesen. Und der Jakob hat gekämpft. Und gekämpft. Und gekämpft. Und als krönenden Abschluss hat er müssen flüchten. Hat er auch schon müssen vor dem Schwiegervater flüchten. Soll es geben. Der hat müssen flüchten. Der Schwiegervater hat ihn eingeholt. Und bevor er ihn eingeholt hat, seinem Engel von Gott erschienen und hat ihm Laban gesagt, hüte dich anders als freundlich mit Jakob zu reden. Das ist ein Gesegneter vom Herr. Dann darfst du nicht schimpfen. Dann haben sie lange gewartet hin und her. Dann haben sie irgendwie so einen Altar aufgerichtet und der Laban ist wieder heim und der Jakob weiter. Und nachdem kommt er eben daher in das Peniel. Zähes Ringen bis zur Morgenröte. Ich habe zwei Sachen gedacht. Ich denkt, muss der Jakob ein starker Kerl gewesen sein. Also ich hätte nicht die physische Kraft, eine Nacht lang mit ihm zu ringen. Das ging nicht. Ich wäre vorher erschöpft. Wieso hätte er mögen? Das war ein starker Hagel gewesen. Hat er so Schweizer Schwingkämpfe angeschaut? Da schwingen nicht die gleichen zwei den ganzen Tag vom Morgen bis am späten Nachmittag. Das geht eigentlich relativ kurz. Die ganze Nacht kämpft er. Und das andere, was ich gedacht habe, wäre das schön, wenn meine geistlichen Kämpfe in einer Nacht vorbei wären. Oh, das wäre super. Ist aber auch beim Jakob nicht so gewesen. Der kämpft schon seit über 20 Jahren. Und jetzt ist einfach eine entscheidende Phase von seinem Kampf. Und er wird Spuren von diesem Kampf davon tragen. Jetzt hinkt er für den Rest von seinem Leben. Die Hüfte ist verletzt. Probiert mal, als Ringkämpfer anzutreten, wenn eure Hüfte nicht mehr funktioniert. Das könnt ihr vergessen. Da habt ihr keine Kraft mehr zum Stehen. Das geht nicht. Aber etwas kann er noch. Er kann nicht mehr kämpfen, aber er kann noch nicht loslassen. Und er hat gesagt, ich lasse dich nicht gehen, ohne dass mein Segen ist. Irgendwie hat er gewusst, der, den ich hier kämpfe mit ihm, das muss Gott sein oder der Engel des Herrn. Im Hosea steht das übrigens. Er hat mit Gott gekämpft, mit einem Engel. Und jetzt, wo er das sagen will, kommt die entscheidende Frage. Was ist dein Name? Er hätte auch anders fragen. Wer bist du? Und jetzt muss er es zugeben. Ich heisse Fersenhalter, Überlister, Betrüger. Und ich bin ein Fersenhalter, ein Überlister und ein Betrüger. Das bin ich. Nachdem er das bekannt hat, kommt er der Segen über. Jetzt heisst es nicht mehr so. Jetzt heisst es Israel, Gottes Streiter. Hör auf, mit der eigenen Kraft durchzukommen. Das reicht sowieso nicht. Du musst mit meiner Kraft rechnen. An meinem Segen ist alles gelegen. Nicht an deiner Kraft. und an deiner Schlauheit. Und darum kann er jetzt sagen, ich habe mit Gott gekämpft, aber meine Seele ist gerettet worden. Und jetzt kommt der allerschönste Satz von der ganzen Geschichte. Und die Sonne ging ihm auf. Jetzt wird es endlich Licht und Hell in diesem dunklen Betrügerleben. Das ist sagenhaft. Ja, manchmal haben wir auch dunkle Ecken in unserem Leben, wo wir wetten, dass gar niemand dort her sieht. Aber Gott müssen wir es offenlegen. Ihm wollen wir es sagen. Dass es Licht werden kann, auch wenn es bei uns ab und zu ein bisschen dunkel ist. Nach dem Ort Peniel heisst er Israel, Gottesstreiter oder Fürst Gottes. Er ist zwar körperlich geschwächt, aber er ist geistlich gestärkt. Und jetzt kommt er endlich heim. Es ist gar nicht erstaunlich, dass das dort am Jabok passiert, bevor er ins verheißene Land kommt. Es ist wie wenn Gott hätte sagen wollen, Jakob, in deinem Zustand kann ich dich nicht ins verheißene Land lassen. Da haben wir zuerst noch ein Hühnchen zu rupfen zusammen. Wir müssen noch miteinander da etwas ausmachen. Jakob, hör auf, in deiner Kraft zu erreichen, was ich verheißen habe. Das bringst du nicht her. Zähl auf mich. Der Jakob hat es noch nicht können. Er ist noch längstens nicht perfekt. Er hat immer noch Angst, der Esau komme, um ihn zu töten. Und er lebt, der Esau kommt, um mit mir Frieden zu machen. Er kann heim zu seinen Eltern. Wie war echt das eine Begrüssung bei dem Vater, den er diesen Weg betrogen hat? Wir wissen es nicht, es wird nichts berichtet darüber. Aber er und der Esau haben Jahre später ihren Vater beerdigt. Sie waren beide zusammen bei ihrem Vater, als er gestorben ist. Und jetzt ist er da, im verheißenen Land. Aber noch längstens nicht perfekt. Uns geht es gleich, wir haben schon einen rechten Weg gemacht, oder nicht, mit Gott. Aber wir sind noch lange nicht perfekt. Ich muss es immer wieder selber erschreckt feststellen. Und jetzt habe ich den Vers noch einmal aufgeschrieben. Das ist also nicht eine Alterserscheinung, als ich nicht gewusst dass ich den schon mal gezeigt habe. Aber er ist so schön, dass wir ihn halt noch einmal lesen. Denn die Gnade Gottes ist erschienen. Die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht. Damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Eigentlich, noch schnell, was ihr seht, wo er steht, würde mir staunen, wenn der nicht alle zusammen auswendig könnte. Das wäre jetzt so einer, oder? Das sollten wir kennen. Es ist Gnade Gottes, die erschienen ist. Die ist heilbringend für alle Menschen. Sie nimmt es in Zucht, damit wir lernen, zu lehren und zu holen, zu unterscheiden von dem, was wirklich Sinn macht und gerecht ist. Und das in der jetzigen Weltzeit, wo es gar nicht so einfach ist, das zu erkennen. Und das Ziel von Gottes Zucht ist eigentlich sensationell schön. Dass wir eben zum Heil finden. Es ist heilbringend. Er will, dass wir seiner Heiligung teilhaftig werden, haben wir gelesen. Das heisst, wir bekommen eine neue Identität. Wie der Jakob da hier. Jetzt ist er nicht mehr in erster Linie der Überlister, der Versenhalter. Jetzt ist er der Gottesstreiter. Das ist völlig etwas anderes. Allerdings, in der Fortsetzung der Bibel wird er manchmal mit Jakob erwähnt und manchmal mit Israel. Also, er hat seinen alten Menschen immer noch bei sich. Aber wir haben auch heute eine neue Identität. Eigentlich hätte ich so begrüßen. Guten Morgen, ihr Heiligen. Das wäre eine angemessene Begrüßung. Weil wenn man sich bekehrt hat, ist man nicht mehr verlorener Sünder. Dann ist man ein gerechtfertigter Heiliger. Ich traue es fast nicht zu sagen, aber wir sind Heilige. Wir müssen nicht warten, bis irgendein Papst uns nach einem Posthum irgendeinmal noch heilig spricht. Wir sind jetzt von Gott dank der Vergebung in Jesus Christus. Und wir sollen lernen, nicht mehr uns von den weltlichen Begierden zu steuern und zu beherrschen. Er will uns in eine Freiheit führen, in eine wirkliche Freiheit. Das bringt man nicht her mit anti-autoritärer Erziehung. Wird nie klappen. Der Mensch braucht Leitung. Und er will, dass wir besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dieser Heiligung. Ein sinnvolles Leben, das andere Menschen höher achtet als uns selber und ihnen in Liebe begegnet. Das ist doch eigentlich ein fantastisches Ziel. Unsere Identität, wir dürfen Heilige sein, Kinder Gottes. Wir dürfen in Freiheit leben, wir müssen nicht mehr sündigen, wir können noch. Aber es ist nicht mehr so ein Zwang, der unausweichlich ist. Und wir dürfen besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben. Eigentlich etwas Grandioses. Ich komme zum Schluss. Ich werde noch einmal die letzten Verse lesen von der Geschichte da, vom Jakobs im Kampf. Und er, Gott, segnete ihn dort. Jakob aber nannte den Ort Angesicht Gottes, denn er sprach: Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er am Angesicht Gottes vorüberzog, und er hinkte wegen seiner Hüfte. Gehen wir lieber in die Gegenwart Gottes und werden körperlich halt schwächer oder für geistlich gestärkt. Der Hiob hat doch etwas ganz Ähnliches gesagt von Angesicht Gottes. Er hat gesagt: Ich habe von dir nur vom Hören Sagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Ich habe dich erlebt. Und bei der Bekehrung erleben wir Gott, der in uns Wohnung macht. Und dann geht die Sonne auf. Dann wird das Licht auch in den dunklen Ecken von unserem Leben. Dann können wir dort ausräumen, wenn wir dann am Angesicht Gottes vorüberziehen, wenn wir uns vor ihn stellen. Vielleicht hinken wir. Vielleicht werden Leute über uns sagen: Ja, schau dort, wenn er wieder fromm in die Kapelle spaziert. Aber hast du gesehen, was er gestern hat gemacht? Das gibt es, es kann sein, ja. Das ist möglich. Vielleicht sieht man uns hinken an wegen der Sünde. Das ist möglich. Aber wir sind gerechtfertigt vor Gott. In der Gerechtigkeit von Jesus. Und darum, der letzte Satz einfach als Leitmotiv über die Woche, die kommt, über unser Leben. Er muss wachsen. Ich aber muss abnehmen. Ich werde noch beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für die Geschichte von Jakob. Aber vor allem möchte ich dir danken, dass deine Züchtigung eine Gnadenerweisung ist. Du willst uns aus Gnade formen, unseren Charakter bilden, uns helfen auf dem Weg der Heiligung. Ja, das ist nicht einfach. Und am Anfang, wenn es passiert, scheint es nicht ein Grund zur Freude zu sein. Aber es wird in der Zukunft eine Frucht der Gerechtigkeit bewirken, dass wir auch mit anderen gerechter umgehen können. O Herr, hilf uns auf dem Weg. Danke gehst du voran. Und danke vor allem, müssen wir nicht auf unsere eigene Kraft zählen dafür. Du willst es wirken. Schenke einfach, dass wir in deine Gegenwart kommen und dich Löhla wirken. Hab Lob und Dank, Herr, für deine Güte, für deine Bewahrung und für deine Barmherzigkeit. Amen.